begrüße euch alle mit dem bekannten Bibelspruch: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich: Freut euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und dann lese ich aus Jona Kapitel 3 die ersten drei Verse. Jona 3 ab Vers 1. Und es geschah, das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr ihm gesagt hatte. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, die Zeit der Mission ist vorbei. Jetzt können wir nur noch alles dran setzen, bis zur Wiederkunft Jesu irgendwie durchzukommen. Seid ihr erschrocken über diesen Satz? Ich auch. Es war nämlich das Zitat eines adventistischen Leiters vor rund 30 Jahren. Ist dann nicht mein Satz, es war sein Satz. Hatte er recht? Oder wollte er provozieren? Aber empfinden wir nicht manchmal so ähnlich? Jona jedenfalls nahm das tierisch ernst. Und wir fragen uns heute vielleicht, warum bekehren sich viel mehr Leute in anderen Ländern in unserer Zeit, sogar da, wo manchmal Verfolgung ist, schlimmste Verfolgung, finden mehr Menschen zu Jesus in die Nachfolge als in unserem Lande. Aber es gibt auch bei uns mehr Interesse am Glauben, als wir gemeinhin denken oder beobachten können. Und es gibt missionarische Ergebnisse. In der Gebetswoche kamen gleich drei Nicht-Adventisten zu mir und wir hatten einen Gebetskreis zusammen. Eine Künstlerin, die ich kennenlernte, weil sie den Namen hat, genau dieselbe Schreibweise, den meine Mutter als Mädchen hatte und in der Zeitung stand. Und dann bin ich mit ihr zusammengekommen, sie hat mich wieder eingeladen. Ich habe ihr einen Kalender geschenkt von uns und sie hat sich sehr herzlich dafür bedankt. Ein Arzt aus Hamburg, ein junger Mann, den ich übers Internet kennengelernt habe, schätzt den religiösen Gedankenaustausch. Ein bibelkundiger Freikirchler spricht gerne mit mir über den gemeinsamen Glauben und es ist erstaunlich, was er alles weiß und vertritt. Eine Frau mittleren Alters hat sich bei mir auf Besuch eine vorhergehende Predigt angehört und musiziert gerne mit mir. Ich wollte sie immer mit euch in Verbindung bringen, vielleicht klappt es mal. Ein Jugendlicher, 24 Jahre alt, als Kind oft missbraucht, noch keinen Hauptschulabschluss, ist für Gebete sehr dankbar und einmal habe ich ihm gesagt: Willst du nicht mal, kennst du das Vaterunser? Dann hat er das Vaterunser ohne Pause und ohne Stocken voll und ganz gebetet am Telefon. Und dann las ich übrigens vom neuen FEG-Präses, bei uns würde man heute sagen der Präsident, las ich soeben in diesen Tagen, dass er sagte, Mission ist die Zukunft der Gemeinde. Doch es geht um viel mehr, meine Lieben. Es geht um unsere Kinder und Ehepartner. Um die Menschen, die uns die Allernächsten sind. Denn wir möchten doch wohl mit ihnen einmal in Gottes neuer Welt, auf der neuen Erde sein, oder nicht? Seht, und da erzählte mir vor wenigen Sabbaten ein Glaubensbruder in einer anderen Gemeinde, dass in einer gewissen Vereinigung keine Predigerskinder mehr zur Gemeinde kommen. Und man fragt sich jetzt, warum, was ist da los gewesen? Da fiel mir die Dora Sommer ein. Darf ich sagen, das war die Vorgängerin von Jan, der ja in der Vereinigung dann auch längere Zeit tätig war. Eine frühere Schatzmeisterin der Vereinigung, die noch im Alter bedauerte, ihr Vater, auch ein Prediger, habe mit ihr als Kind noch nicht einmal irgendwann ein Spiel gemacht. Und junge Leute allgemein, so habe ich den Eindruck, entlarven ihr Zuhause auch ganz schnell, auch wenn sie nichts sagen, wo Lehre und Leben vielleicht irgendwo nicht ganz zusammen harmoniert. Und allgemein gesagt, in Bezug auf Prediger, kann ich nur hoffen, dass unsere Gemeinschaft daraus ein Stück gelernt hat. Zumindest kenne ich auch in München und Umgebung nicht wenig ehemalige Jugendliche. Die Zeit ist ja so schnell vergangen, das war vor Jahrzehnten. Und die haben persönlich Vertrauen, die rufen an. Mit denen kann man am Telefon sprechen oder auch persönlich. Einer ist sogar von seinen Eltern seit Jahrzehnten distanziert, die auch gläubige Leute sind in der Adventgemeinde. Sie hätten sich nur mal für etwas entschuldigen müssen. Und insgesamt sind sie bewusst gezielt und ohne, dass man sie da im Moment verändern kann in ihrer Meinung, auf Distanz zur Gemeinde. Adventist ja, Gemeinde nein. Das gibt es auch. Da müsste sich dringend ein neues Missionsfeld auftun, meine ich. Ich bin aber dankbar dafür, dass es auch junge Leute gibt, die von Gott offensichtlich die Gabe des Vermittelns bekommen haben zwischen Familienmitgliedern und die dort einen guten Einfluss ausüben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, nun gibt es aber in unserer Zeit ja noch ganz andere Dinge, die ich wie auch das als Zeichen der Zeit oder als Vorzeichen betrachten möchte. Wenn Jesus in Matthäus 24 bekanntlich auch von Kriegen spricht, Stichwort Dritter Weltkrieg droht, dann können wir Ältere das gut nachvollziehen. Doch wissend, dass unsere Welt tatsächlich eine Frist gesetzt ist, muss man andererseits auch Entwicklungen betrachten, die nicht so ganz auffällig gleich sind und die nicht nur mit Kriegen und Erdbeben und so zu tun haben. Entwicklungen durch Politik in der Gesellschaft, ohne dass man deswegen Verschwörungstheoretiker sein muss. Da liegt es an uns, glaube ich, als zukunftsorientierten Adventisten, anderen Mut zu machen, nicht zuletzt auch ehemaligen, die irgendwann mal, ihr kennt wahrscheinlich den Ausdruck, stillen Exodus geübt haben. Viele von ihnen haben viele Fragen und auch Zweifel. Und probiert es mal aus, ob man mit ihnen nicht darüber ganz gut sprechen kann. Und sie haben wenig Gelegenheit, sich darüber vertrauend zu unterhalten. Wie gehen wir mit Folgendem missionarisch um, wenn im Gegensatz zu propagierten Naturerhaltungen, fast unbemerkt, systematisch von Gottes Schöpfungsordnung weggeführt wird? Bei jährlich Millionen Tötungen heranwachsender Kinder im Mutterleib, gibt es inzwischen die Problematik, dass manchmal schon vorbeugende Ratgeber bestraft werden. Hingegen sagt man in gewissen Einrichtungen ohne weiteres Ja dazu, dass Suizid straffrei bleibt. Oder bei aller Toleranz, Achtung und Nächstenliebe, wenn ein evangelischer Pfarrer Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare, ich habe solche Menschen nie kritisch gesehen, es sind Menschen wie wir, aber wenn dann so jemand sagt, ich kann von meinem Gewissen es nicht machen, dass ich hier eine Trauung halte, dann ist schon ihre Anstellung in Gefahr. Oder wiederum ein anderes Beispiel aus der Gesellschaft. Manche fragen, warum überhaupt noch heiraten? Oder manche sind ratlos, weil künftig schon Kinder ab 7 Jahren sollen entscheiden dürfen, ob sie dem Geschlecht nach, ich sag mal, Männlein oder Weiblein oder was sie sonst sein wollen. Thomas Lobitz vom Adventverlag rät allerdings zu Recht, wir sollten anders orientierte oder denkende Menschen nicht diskriminieren. Das haben wir hoffentlich auch nie getan, sondern liebevoll mit ihnen umgehen. Das meint aber nicht, passiv zu bleiben oder zu liberal zu sein. Der Begriff liberal ist ja in unseren Kreisen sehr negativ gewertet, oft. Und wo wir an Grenzen stoßen, kann doch Gott als Antwort auf unsere Gebete mancherlei bewirken, kann auch er heute hilfreiche Wunder tun, vergleichsweise wie damals bei Jona. Ihr Lieben, es geht mir heute um Gottes wichtigstes Anliegen, das Evangelium vom Reich zu verkündigen auf der ganzen Welt zum Zeugnis über alle Völker. Und die Einheitsübersetzung der Bibel formuliert, dann erst wird das Ende kommen. Das erst steht in anderen Übersetzungen nicht. Wer verkündigt dieses Evangelium? Weitgehend wir Adventisten, so nehme ich an und hoffe ich, und ein paar wenige Freikirchen noch, und der evangelische Redakteur Daniel Scholaster schreibt in Idea Spectrum, die evangelische Kirche hat den Anspruch aufgegeben, am Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen interessiert zu sein. Und dann schreibt der neue FEG-Präses, Mission ist die Zukunft der Gemeinde Christi, ich habe schon zitiert. Allerdings gewinnt unser norddeutscher Verbandsvorsteher Näther dem heutigen Zeitgeist doch auch noch eine kreative Kraft ab, wo also wir als Adventisten uns einschalten können, mitreden können, Mut machen können und so weiter. Da sollten wir als Christen wirklich vor Gottes Auftrag nicht weglaufen, so wie Jona beim ersten Mal, denn Gott holt uns wieder ein. Wie lief das denn dort, nachdem Jona Gott verweigert hatte? Kapitel 3, Vers 3. Als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagreise wohl gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. So hat man das damals gemacht. Und auch der König hat sogar eigenartigerweise Buße befohlen. Jetzt beim zweiten Ruf hat Jona eventuell dazugelernt, etwas begriffen. Er braucht nur Bote sein. Diese Aufgabe fällt ihm zu. Die Umsetzung aber dessen, was er verkündigt, oder die Reaktion, die liegt beim Heiligen Geist, in seinem Einfluss und bei denen, die seine Botschaft hören. Da erlebt er das große Wunder, viel größer als das Wunder zuvor mit dem Fisch. Von Jona lerne ich, dass Mission nicht vorbei ist. Damals nicht und heute nicht. Sie ist erst vorbei, wenn Gott es will, wenn Gott den Abschluss setzt. Dann erleben wir bei unserem Engagement die Erfahrung der Liebe Gottes und wie Menschen doch ihm folgen. Und ich bin überzeugt und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, und das macht irgendwie froh. Dies allerdings im Gegensatz zu Jona, der hinterher ganz anders, ich sag's mal im Dialekt, ganz bockig reagiert hat, weil Ninive sich bekehrt hat und er hatte ja gesagt, Ninive wird untergehen. Aber es geht um das Evangelium. Es geht nicht um Details, was manchmal auch bei uns da und dort diskutiert oder in Schriften gebracht wird, sondern es geht um die frohe Botschaft. Und da möchte ich ein ganz einfaches altes Gedicht zitieren: Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Liebe, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Jetzt will ich nicht fragen, aber rhetorisch vielleicht das ansprechen: Wer hat das nicht schon erlebt? Das meint, wir dürfen, wir sollen die Freude des Evangeliums auch zeigen, auch die Liebe Gottes herüberbringen zu den Menschen. 1. Petrus 2, Vers 9, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Von unseren Vorfahren wurde das methodisch zum Teil anders verstanden. Da gab es doch den berühmten erhobenen Zeigefinger. Schon unser Lehrer, und das ist circa über 60 Jahre her, auf Marienhöhe bei der Predigerausbildung, hat negativ zitiert: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. So hat man es den Kindern beigebracht. Das hat er negativ gesehen. Ihr versteht, wie es gemeint ist. Aber es geht heute nicht mehr so wie vor Jahren oder Jahrzehnten beim sogenannten schreienden Herzog. Ich weiß nicht, wer von ihm mal gehört hat oder ihn gesehen hat. Ich habe ihn selber gesehen und gehört. Am Marienplatz, da stand er vor der Masse von Leuten, die haben über ihn gelacht, als er mit krummem Buckel und verzerrtem Gesicht schrie, Doppelpunkt, der Papst ist der Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst, was ich meine. Auch heute verkündigen gewisse extreme Leute noch ähnlich, ohne aber, so scheint mir, ohne selbst in den Spiegel zu schauen. Und wenn andere einen als Sekte erleben, dann nehmen sie einem die frohe Botschaft auch nicht ab. Außerdem schauen die Leute darauf, wie identisch wir unseren Glauben leben. Da gilt allerdings auch positiv, nach einer Teilnahme, das geht schon ein Stück zurück, auf einem der Pfadi-Lager wurden drei junge mennonitische Mädchen, drei leibliche Schwestern, die mussten früher nach Hause fahren, mussten in Anführungszeichen, weil am Wochenende ihre Taufe stattfand. Und die erzählten mir, sie hatten zuvor die Taufe durch Besprengen und sie wollten durch Untertauchen getauft werden. Ich hatte den festen Eindruck, das haben sie bei uns abgeschaut. Liebe Schwestern und Brüder, Gottes wichtigstes Anliegen ist die Rettung der Menschen. Und das muss so oder so umgesetzt werden. Und Gott sorgt dafür. Und die Frage ist, wie weit du und ich uns rufen lassen dazu. Kurz vor Ankündigung seiner Himmelfahrt, Matthäus 28, sagte Jesus ja, ihr werdet meine Zeugen sein. Aber wie? Ja, meinte ein Glaubensbruder, ich würde das auch gerne, aber mir fallen dann im geeigneten Augenblick nicht die Argumente ein. Für mich wäre das ein Aufhänger gewesen, um eine Brücke zu bauen zur nächsten Zusammenkunft. Und ich hätte vielleicht gesagt, ich bereite mich darauf vor oder ich muss mal nachlesen oder wir kommen wieder darauf zurück. Da hat mir ein Kalenderzettel von Bernhard Stroh gut gefallen und ich zitiere einige Sätze daraus. Theologische Debatten sind das eine. Aber wie kann ich irgendjemand gegebenenfalls Zeugnis geben, Zeugnis von Jesus, der fragt, warum ich an Jesus glaube oder was ich von der Bibel halte? Verstand, Gefühle, Theorie und Praxis, Bewusstes und Unterbewusstes, ich sage mit meinen Worten weiter, das soll alles berücksichtigt werden. Wie wir als Christen leben, was wir sagen, tun oder nicht tun, spricht oft Bände. So Bernhard Stroh. Und von unserem französisch-deutschen Prediger Sylvain Romain, ich glaube, er ist auch da und dort bekannt, der sich besonders auch um Moslems kümmert, da las ich dann daraufhin noch so eine Kalenderandacht und also ich lese sie immer und ihr wisst, ich schreibe auch dafür und könnte eigentlich einen Jahreslauf rausgeben, da will ich mich nicht angeben, aber es ist also eine interessante Möglichkeit, auch den Menschen sowas übergeben, die dann eben nicht nur schnell einen Flyer anschauen, sondern das ganze Jahr über auch sich das zu Gemüte führen. Und Sylvia Romer schreibt, Jesus rettet nicht durch den Sabbat oder andere Lehren und Lebensweisen. Nicht durch eine Kirche oder Gemeinschaft, sondern durch die Erlösung auf Golgatha. Eine Kirche hilft gewissen Menschen gleichen Glaubens, um gemeinsam zu leben und gemeinsam zu wachsen. Und Gott treu zu bleiben. Wenn jemand dann die Erlösung Gottes annimmt, dann findet ein Tausch statt. Das sind wieder meine Worte. Und ich bin sehr froh, dass es von Gott dieses Angebot gibt. Ich gebe meine Schuld an Jesus ab oder habe es getan und er gibt mir neues, ja sogar ewiges Leben. Aufgrund seines Opfers an unserer Stelle auf Golgatha. Wenn ich meinen Glauben gerne weitergebe, dann kann das sogar zu einer Art Multiplikation führen. Das heißt mit anderen Worten eine Kettenreaktion, weil jeder das erfasst hat, auch weitergibt und das vervielfältigt sich dann. Die Frage ist, gibt es dazu auch methodische Hilfen oder wie kann ich oder wie kann meine Gemeinde unseren Glauben kulturrelevant bezeugen? Aus Jona 3, ab Vers 1, hörten wir und es geschah das Wort des Herrn zu Jona, mach dich auf und geh in die große Stadt München. Ich habe es mich versprochen, absichtlich, denn das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen. Er meinte Ninive. Und verkündige, was ich dir sage. Überspitzt formuliert, sag nur das, was Gott dir sagt. Das befolgte der Prophet jetzt. Und wenn wir im Vertrauen auf Gott seine Botschaft schlicht weitersagen, so wie es der Einzelne vermag, dann liegt alles Weitere, ich unterstreiche das gern noch einmal, beim Heiligen Geist und dem Hörer des Wortes Gottes. Wir brauchen es uns also gar nicht so schwer zu machen, sondern dürfen Ja sagen zu der Möglichkeit, die wir haben oder von Gott bekommen haben. Nun gibt es tatsächlich, ihr Lieben, eine Anzahl methodischer Hilfen, die sind nicht neu, aber ich möchte sie mal wieder in Erinnerung bringen. Es geht um das Zusammenwirken mit dem Geist Gottes, aber uns helfen manchmal auch gewisse methodische Möglichkeiten. Früher haben wir als Mission eben Flyer verteilt, würde man heute sagen, und Versammlungen abgehalten. Und nach dem Krieg sind in München zur Gemeinde, ich weiß aus der Gemeinde Ost, massenweise Leute geströmt, die aufgerüttelt waren und Fragen hatten. Heute ist das nicht so einfach und die Menschen tun sich leichter, wenn wir sie bei ihrem Denken und ihren Emotionen persönlich, man sagt, abholen. Darum geht es. Und da ist eine Möglichkeit, dass wir sagen, eine Gemeinde wächst oder Menschen folgen dem Glauben, wenn Folgendes vorhanden ist, sozialer Dienst, Verkündigung und Gemeinschaft. Wir sprechen ja bei Mission auch von Gemeindewachstum. Das geschieht, so sagen es unsere Experten, wo drei Faktoren vorhanden sind. Dienst, sozialer Dienst, Verkündigung und Gemeinschaft. Mit DVG meine ich jetzt nicht unseren Verein, der vieles macht. Das hängt indirekt mit zusammen. Wenn wir zum Kleiderlager, wenn wir mit dem Kleiderlager zum Beispiel Veranstaltungen anbieten oder wenn andere soziale Dinge hier angeboten werden, dann kommen viele Menschen und ich bin persönlich auch gerne dabei und unterhalte mich mit denen. Manche kommen dann nachher zum Gottesdienst. Manche machen sich Gedanken. Vielen Einsamen tut aber auch unsere Gemeinschaft gut, also sozialer Dienst. Ich habe das auch erlebt, dass jemand sagte, darf ich das Beispiel weit herholen, dass er Zeuge Jehovas wurde, weil die Leute dort ihm beim Wohnungsrenovieren geholfen haben. Das sind die Aufhänger, wo Menschen sich Gedanken machen, warum tun die Gutes, warum üben sie Liebe und so. Ja, das hat also mit dem Dienst zu tun. Dann das nächste wäre eben Gemeinschaft. Gemeinschaft brauchen viele einsame Menschen heute. Und das ist etwas, was wir als Adventisten besonders gut anbieten bzw. gewähren können. Davon bin ich überzeugt. Und dann wird das Dritte noch dazukommen und wer diese Dinge erlebt, wird also auch hinhören, wo verkündigt wird, wo man persönlich über den Glauben ein Glaubenszeugnis gibt und dergleichen. Eine methodische Möglichkeit, Dienst, Verkündigung und Gemeinschaft. Wenn nicht alles klar ist, sprecht mich persönlich an. Eine weitere Methode drückt sich aus in der Frage, wie kann ich auf die Bedürfnisse meiner Mitmenschen eingehen? Ich frage oft gerne, wie geht's? Und das ist hier auch der Fall. Wie kann ich mit meinen Gaben darauf eingehen? Das heißt, Adventisten haben oft keine Gaben. Oder? Doch. Manche meinen das. Aber jeder hat von Gott Gaben, Geistesgaben bekommen. Dafür sprechen eine ganze Anzahl von biblischen Aussagen. Paulus sagt, jeder Gläubige bekommt welche. Petrus unterstützt ihn darin. Hätte Paulus damals einen Gabentest gemacht, ihr wisst, was das ist, wäre er dann Missionar geworden? Ja. Aber anders, auf seine Art, mit seinen Gaben. 1. Korinther 2, Vers 5. Nicht mit hohen Worten, in großer Schwachheit, mit Furcht und Zittern, schreibt Paulus, damit der Glaube nicht auf menschlicher Weisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Und dann ging er einfach los mit seiner Art, mit seinen Gaben. Nach seiner Grundregel, obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedem zum Knecht gemacht. Knecht ist jemand, der anderen dient, auf dass ich möglichst viele gewinne. Den Juden ein Jude, den Schwachen ein Schwacher und so weiter, um des Evangeliums willen. Ja, genau da, wo Gott dich haben will, begabt er dich auch. Glaube es. Wer bereit ist, das anzunehmen, den wird der Geist Gottes in alle Wahrheit leiten. Da braucht es nicht so viel Klimmzüge. Im Presseorgan von Idea Spektrum ist allerdings ein Gebiet der früheren DDR angesprochen und darüber schrieb jemand: Das religiöse Gespräch an den Küchentischen und an den Gartenzäunen ist weithin verstummt. Und ich fürchte, diese Einstellung hat uns auch ein Stück eingeholt in unserer Zeit und hier. Dann plädierte der Berichterstatter dafür, Wünsche dieser Menschen aufzugreifen, um das Evangelium unter die Leute zu bringen. Und dazu gehört so wörtlich oder gehören die Sehnsüchte nach glücklichen Beziehungen, würdevoller Behandlung des Einzelnen und Beheimatung. Eine dritte Möglichkeit will ich noch nennen. Ein adventistischer Lehrer stellte durch eigene Experimente fest, die Gemeinde wächst durch zwei Faktoren: lebendige Gottesdienste und Hauskreise. Alles nicht neu, die Kombination macht es vielleicht. Und ich füge gerne hinzu, schon lange, plus Pfadfinder. Lebendiger Gottesdienst meint missionarischer Gottesdienst oder umgekehrt, wo dann Pfadfinder hinzukommen, da gibt es dann auch Querverbindungen zu Eltern und so, und das sollte man nicht gering schätzen. Da gibt es so manche Glaubensgespräche, und ich durfte erleben bei Pfadfinderlager früher, dass da nicht-adventistische Eltern sagten: Herr Höschele, wenn Sie was machen, unser Kind darf sofort wieder mit. Das heißt, im Hintergrund haben die auch gemerkt, dass da glaubensmäßig, es waren eher evangelische Leute in Württemberg damals, dass da glaubensmäßig auch einiges wächst. Und ich hätte ihnen im Zweifelsfall gesagt, wir bringen ihnen ihren Glauben bei. Oder ein Junge, ein neuer Freund bei einem Lager hatte Probleme und sich seinem mit Pfadfinder aus der Gemeinde anvertraut, und er sagte dann: Ich weiß, wer dir helfen könnte. Ja, wer denn? Versuch's doch mal mit Jesus. Und nun läuft es nicht immer so direkt und geradeaus, aber dieser Junge hat sich später taufen lassen. Ich wollte noch ein bisschen was zu missionarischen Hauskreisen sagen. Die Statistik sagt, wo ein Hauskreis, ich sag mal, läuft, eingelaufen ist, da wird sich pro Hauskreis und Jahr eine Person für den Glauben entscheiden. Ich wage das gar nicht hochzurechnen. Hätten wir Nymphenburg jetzt, schimpft mich nicht aus, 10 Hauskreise oder 5. Was das in der Entwicklung, in der Summe nach ein paar Jahren machen würde, wie das aussehen würde. Mancher von euch könnte sicher das eine oder andere aus eigenem Erleben bestätigen. Ich frage nur am Schluss, ja, und es gibt auch mancherlei Möglichkeiten heute übers Internet und dergleichen. Und ich möchte gerne noch ein paar Voraussetzungen ansprechen, die für uns persönlich wichtig sind oder die wir vielleicht selber schon erlebt haben. Welche Voraussetzungen brauchen wir, um uns von Gott zu heutigen Menschen senden zu lassen? Das ist jetzt nicht mehr methodisch gemeint, sondern in unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Übergib dein Leben täglich an den himmlischen Vater. Sicher hilft auch Menschenliebe und ein bisschen Mut dabei, meinen Missionsauftrag umzusetzen. Prediger musst du nicht sein, aber deiner Beziehung zu Jesus und zum Wort Gottes solltest du vielleicht sicher sein. Aber auch nicht zu viele Zweifel zulassen, weil jeder Mensch ja sich im Glauben noch weiterentwickelt mit Gottes Führung. Erwarte, dass Gottes Geist wirkt und Menschenherzen bewegt. Hab für schwierige Situationen und auch generell ein Glaubenszeugnis bereit oder zumindest ein Gebet. Menschen sind sehr dankbar für Gebete für sie. Auch solche, die man nicht direkt in der Kirche findet. Erfahrungen mit Gott sind für den heutigen Menschen wichtiger als Argumente. Halte neben der Bibel eventuell auch Literatur bereit. Ich hatte Anlass, heute draußen und drunten zu schauen, was sind da alles für Bücher. Ja, ganz vorne ist mir gleich aufgefallen, ein Buch, da geht es um heutige Mission. Und es gibt auch Bücher, die anderen Leuten helfen oder Mut machen und wo sie dann Rückfragen an uns haben. Ich erwähnte auch den Andachtskalender, also ich kann das aufgrund verschiedener Reaktionen, mache ich das gerne so weiter. Und immer wieder halte ich es auch für wichtig, dass man, wenn man keinen Mut mehr hat, Gott um Kraft bittet für einen neuen Anfang. Und vielleicht auch um Ideen, um Kreativität. Jonas Erlebnis, ihr Lieben, vermittelt viel über Buße, Vergebung, Allmacht und Barmherzigkeit Gottes und unsere Bereitschaft Gott gegenüber. Das habe ich jetzt nicht im Einzelnen ausgeführt. Nur darin unterscheiden wir uns also, dass wir hoch erfreut sind und nicht griesgrämig wie Jona, wenn Menschen sich wirklich Gott zuwenden, wenn sie Jesus nachfolgen. Da befinden wir uns in bester Gesellschaft. Große Freude wird im Himmel sein. Das steht so in der Bibel. Liebe Schwestern und Brüder, da wir in Bayern sind, bei einer Bergwanderung ruft einer plötzlich aus einer Gruppe, wir müssen umkehren. Für jeden, der darauf hört, kann das lebensrettend sein. So steht vergleichsweise in Hesekiel 3, Vers 19, wenn du den Sünder warnst, und ich hoffe es recht dargelegt zu haben, dass das nicht mit erhobenem Zeigefinger geht, sondern mit persönlichen Erfahrungen mit Gott, die ich einfach erzähle. Wenn du den Sünder warnst, hast du dein Leben gerettet. Und für alle ist versprochen, 1. Johannes 5, Vers 12, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. So wächst du auch im Glauben immer weiter. Und nach Jesaja 6, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Heiliger Geist, lieber Herr Jesus, Dankeschön, dass du uns gerufen hast, dass wir bei dir bleiben dürfen, dass du uns immer wieder Mut machst, auch wenn wir in der langen Wartezeit, bis du kommst, manchmal etwas müde werden. Dankeschön, dass du zu uns stehst und dass du uns einen Auftrag gegeben hast, womit unser Leben einen tieferen Sinn bekommt. Ich bitte dich, in unserem Verhältnis zu unseren Mitmenschen die Möglichkeit zu nutzen, die ein Gedicht ausdrückt: O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht. Gib, dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel quält, Hoffnung wecke, wo Verzweiflung droht, ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, und Freude bringe, wo der Kummer wohnt. O Herr, lass du mich trachten, nicht dass ich nur getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht dass ich verstanden werde, sondern verstehe, nicht dass ich geliebt werde, sondern auch andere liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt, wer selbst sich vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Dafür danke ich dir, lieber Vater im Himmel, und das bitte ich dich für alle meine Mitmenschen und für alle, die du schon siehst, die noch dir folgen möchten und auf unsere Botschaft warten. Und nun bitte ich dich weiterhin, dass du uns segnest und behütest. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.